Ja, liebe Geschwister, wir haben uns das ganze Wochenende jetzt mit vielen Gedanken über König David beschäftigt und Gedanken über sein Leben gemacht. Er wird in der Bibel und in der Literatur, und wir haben es auch hier am Wochenende immer wieder gehört, genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Noch bevor David berufen wurde, wurde dem Saul verkündet, dass er einen Nachfolger haben wird. Und dieser Nachfolger wird ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Was macht denn David als Mann nach dem Herzen Gottes aus? Wenn wir hier von Saul gerade gehört haben, scheint es so, als wäre Saul kein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Gottes Gebote nicht gehalten hat. Wir haben am Freitagabend so einen Überblick bekommen über das Leben von David und haben erkannt oder bemerkt, dass er so viel verschiedene Facetten hat, die voller Schuld sind, aber auch voller Güte, wenn wir uns die Geschichte gestern anschauen, wo er den Saul verschont hat. Was macht also David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Denn auch er hat die Gebote Gottes gebrochen. Und ich will mal sagen, das nicht zu knapp. Er beging Ehebruch und er konnte diesen Ehebruch leider nicht vertuschen, obwohl er alles daran gesetzt hat, das zu tun. Denn aus dem Ehebruch resultierte eine Schwangerschaft. Er hat Uriah, den Mann von Bathseba, nach Hause von der Front geholt, damit er mit ihr schlafen könnte und er ihm das Baby unterjubeln könnte. Wie so ein Kuckuckskind. Dieser Plan ist nicht aufgegangen, weil Uriah gesagt hat, während wir im Krieg sind, kann ich doch nicht zu meiner Frau gehen. Mein ganzes Heer, meine Soldaten, die leiden, die Bundeslade Gottes zeltet draußen auf dem Feld, da kann ich doch nicht ins Haus zu meiner Frau gehen. Er besitzt den Anstand, quasi draußen zu bleiben, bloß für David geht dieser Plan nicht auf. Er muss also einen neuen Plan entwickeln. Er lässt Uriah an vorderste Front in den Krieg ziehen und sagt seinen Männern noch dazu, wenn der Krieg heiß wird, zieht euch zurück, damit Uriah auf jeden Fall umkommt. Und dieser Plan funktioniert, dass ein König Soldaten in den Krieg schickt und diese Menschen sterben, gilt nicht als Mord. Aber das, was David hier getan hat, war so unter Vorsatz, dass er damit rechtlich gesehen kein Mörder ist. Er hat ihn ja auch nicht umgebracht, aber doch unter Vorsatz jemanden in den Tod geschickt hat. Ehebruch und Mord waren in den jüdischen Gesetzen mit dem Tod zu verurteilen. Es drohte die Todesstrafe nach dem Gesetz Gottes. David hat also vor den Augen Gottes in voller Absicht unwiderrufliche Fehler gemacht und Schuld begangen. Und trotzdem wird er genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und nicht nur vor seiner Berufung, sondern auch weit nach seiner Berufung wird er immer wieder in der Bibel so genannt. Es hat sich also nicht verändert, obwohl er schuldig geworden ist. Selbst am Ende seines Lebens wird er für ein aufrichtiges Herz gerühmt, für die Treue, die er zu Gott gehalten hat. Nach Gottes Herz zu sein, scheint also nicht unbedingt mit dieser Schuld bzw. mit der Unschuld eines Menschen zusammenhängen. Es muss ein anderer Aspekt gewesen sein, der die Treue von David hervorgehoben hat. Die Treue bzw. die Untreue zu Gott ist es, die fast alle anderen Könige Israels zu Fall bringen. Saul kommt zu Fall, weil er Gott untreu geworden ist. Salomo, der so weise ist und der jahrelang sein Volk gut geführt hat, kommt am Ende zu Fall, weil er Gott untreu geworden ist. Die Könige werden nicht danach gemessen, ob sie politisch, militärisch oder wirtschaftlich Erfolg haben, sondern daran, ob sie in ihrem Wirken und Tun und ihrer Machtausübung weiterhin zu Gott bestehen. Ob sie eine Beziehung zu Gott haben. Und Claudia hat das gestern sehr deutlich gemacht in diesem Text, wo David den Saul verschont hat. dass David immer wieder Bezug auf Gott genommen hat und Saul diesen Bezug nicht hatte. Er hat zwar David einmal unter den Segen Gottes mitgestellt, aber es ging dabei nicht um seine Fehler, sondern es ging immer nur um das, was die anderen getan haben. In seiner Fehlerhaftigkeit konnte er nicht vor Gott kommen. In diesem Punkt haben die meisten Könige in ihrem Leben versagt. Es ist erstaunlicherweise nicht die zu Kopf gestiegene Macht, weil ich glaube, auch David hatte zwischenzeitlich eine zu Kopf gestiegene Macht. Es war einfach viel Macht, die diese Könige ausüben konnten. Aber es ist nicht die Überhöhung ihrer selbst, sondern es ist, dass sie andere Götzen neben sich stellen, beziehungsweise dass sie selber entscheiden, wer Gott ist. Salomo ist anderen Götzen verfallen. Er hat entschieden, nicht mehr nur Gott zählt, sondern es gibt auch noch andere Götter. Und damit hat er sich selber nicht nur sich groß gemacht und dann noch einen Gott neben sich gehabt, sondern er hat selber entschieden, wer Gott sein kann und sich damit zum Gott eingesetzt. Gott wird damit ignoriert, wenn wir andere Götter einsetzen. Wenn andere Götter neben ihm gestellt werden, entscheidet am Ende der Mensch, wer Gott ist und wer nicht. Bei David hingegen blieb trotz aller militärischer Erfolge und Niederlagen Gott immer im Mittelpunkt. David besitzt die Fähigkeit, trotz seiner begangenen Schuld, diese auch einzusehen, sich wieder an Gott zu wenden. David braucht dabei die Unterstützung des Propheten Nathan, um zur Einsicht zu kommen. Er schafft es auch nicht komplett alleine. Er braucht Hilfestellungen, aber trotzdem kommt er voller Reue wieder vor Gott. Aus seiner Reaktion heraus können wir lernen, in welcher Demut sich David trotz aller Macht immer wieder Gott unterstellt hat. Es ist ihm nicht an allen Stellen gelungen, Gottes Gebote zu halten. In seiner Beziehung zu Saul haben wir gestern so vorbildlich gesehen, wo ich denke, viele von uns würden daran scheitern, an dieser Möglichkeit, das auszuüben, was wir tun können. Er hat sich zurückgestellt und hat Gott oben drüber gestellt. Als es um seine menschliche Lust ging, sag ich mal, hat er es nicht geschafft. Er hat es nicht ausgehalten. Er hat nachgegeben. Aber er hat seine Schuld mit Einsicht bekannt. Er hat sie nicht geleugnet, sondern er hat sie gestanden. Im Psalm 51, ihr könnt gucken, ob ihr das bei euch in euren Bibeln auch findet, die Psalmen sind so ziemlich im ersten Drittel, also nach einem Drittel ungefähr, spricht Gott davon und zeigt dieses Einsehen. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Weisheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wir haben diese Verse auch am Freitag in dem Interview gehört von Jörgs Gruppe. Richtig? Ja, genau. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. David wendet sich in seiner Schuld und Verzweiflung an Gott. Und er wird vermutlich nicht von sich gesagt haben, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil mein Herz nicht rein ist. Mein Herz muss gereinigt werden. Aber das ist der entscheidende Punkt. Wir können unser Herz nicht selber reinigen, sondern wir müssen es so, wie wir sind, Gott hinhalten und es ihn reinigen lassen. Und dann kann unser Herz nach seinem Sinn werden. Und dann können wir auch ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden. David trägt seine Schuld und er trägt auch die Folgen seiner Schuld. Sein Kind, das aus dem Ehebruch entstanden wird, stirbt. Aber auch in diesem Schmerz wird David nicht, ja, er wird auch wütend. Auch diese Psalmen können wir immer wieder lesen. Aber in diesem Schmerz wendet er sich weiterhin an Gott. Er geht nicht los und begeht Rache, sondern er wendet sich an Gott mit seinem Schmerz. Und zwar immer wieder mit leeren Händen. David weiß ganz genau, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Saul hat diesen Gott vergessen. Salomo hat diesen Gott vergessen. Allein von Gott können wir erwarten, dass alles neu wird. Gott kann die Schuld von ihm nehmen. Er kann sühnen und er kann ihm eine zweite Chance geben. Ein neues Herz, einen neuen, beständigen Geist. Ganz genauso, wie wir es auch in der Jahreslosung dieses Jahr versprochen bekommen haben. Ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Nicht wir waschen uns die reine Weste, sondern Gott schenkt sie uns. Wenn wir heute miteinander die Taufe feiern von 4 Geschwistern, dann werden wir Zeuge davon, wie Gott den Täuflingen das zusagt. Ich schenke euch ein neues Herz, ein neues Leben. Natürlich ist unser Herz oder unser Leben bisher nicht nur gerade Wege gegangen. Eure Herzen nicht, euer Lebensweg nicht, aber von uns allen der Lebensweg nicht. David sagt es selbst in diesem Psalm, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter war in Sünde, als sie mich empfangen hat. Unsere Wege sind nicht einwandfrei und perfekt. Selbst wenn wir uns anstrengen und versuchen, ein vorbildliches Leben zu führen, ist unser Leben von Geburt an durch die gefallene Schöpfung geprägt. Wir leben in einem System, in dem wir gar nicht ohne Schuld leben können. Wir leben nicht mehr im Paradies und können Gott ständig zugewandt sein, mit ihm in einer innigen Beziehung leben. Oft vergessen wir Gott. Manchmal lernen wir ihn erst später auf unserem Lebensweg kennen und hatten nicht das Glück, von Anfang an mit Gott vertraut zu sein. Aber jederzeit haben wir diese Möglichkeit, Schritte mit Gott zu gehen und unseren Weg von Gott auf seinen Weg lenken zu lassen. Selbst auf diesem Weg, den wir mit Gott gehen, werden wir immer wieder aneinander schuldig werden. Da kommen wir nicht umhin. Aber Gott schaut dabei die ganze Zeit in unser Herz hinein. Gott kennt uns durch und durch, noch bevor wir Gott kennengelernt haben. Mit jedem Einzelnen von euch, die ihr hier heute sitzen, euch taufen lassen möchtet, ist Gott einen bestimmten Weg gegangen. Einen ganz persönlichen Weg. Und an einer Stelle hat Gott euer Herz berührt. Gott hat euch die ganze Zeit gekannt und euer Herz gesehen. Und dann hat es irgendwann einen Funken in eurem Herz gegeben und ihr habt darauf geantwortet. Und solange wir auf diesem Weg mit Gott sind, können wir ihm dieses Herz immer wieder hinhalten, immer wieder neu uns von ihm erneuern lassen. David hat darauf gehofft und darum gefleht, dass Gott ihm vergeben würde und heute sein Herz annimmt. Und Gott erhörte ihn. Wir heute haben sogar noch ein größeres Versprechen von Gott, dass er uns unsere Schuld vergibt. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat er uns gezeigt und gesagt, dass er uns liebt und unsere Schuld vergibt und unsere Schuld uns nicht verurteilen wird. Wir haben eben schon ein paar Verse aus Römer 6 gehört. Und ich werde noch die folgenden Verse für uns weiterlesen. Römer 6, die Verse 6 bis 11. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben, in Christus Jesus. In der Taufe werden wir das gleich symbolisch vollziehen, den Tod Jesu. Das Eintauchen ist ein Symbol für das Sterben. Das Unterwassersein ist ein Symbol für das Begraben und Todsein und schließlich das Auftauchen für das neue, das ewige Leben. Ihr nehmt gleich während der Taufe noch einmal ganz persönlich und symbolisch an diesem Tod Anteil. Das bedeutet, indem ihr es nachempfindet, wie Jesus gestorben, begraben und wieder auferstanden ist, dass ihr den Tod für euch auch ganz persönlich annimmt. Und dann geschieht genau in diesem Moment das, dass Jesus euch all eure Sünden vergibt. Indem ihr euer Leben bewusst und öffentlich in Jesu Hände übergebt und ihn als Herrscher über euer Leben akzeptiert, verliert die Sünde ihre Macht über euch. Wenn jemand hier unter uns ist, der diesen Schritt auch gerne tun möchte, weil er oder sie endlich festmachen möchte, dass Jesus anstelle der Schuld herrschen soll, also Jesus als Herrscher und nicht mehr unsere Schuld, dann könnt ihr gerne auch, wenn wir gleich die Taufzeugnisse hören, mit nach vorne kommen und euch für diesen Schritt entscheiden und gleich mit ins Wasser kommen. Bevor Philippus in der Apostelgeschichte den Äthiopier getauft hat, fragte dieser: Hier ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? So ist dies auch die Frage an jeden Einzelnen hier, der noch nicht getauft ist und der das für sich annehmen möchte. Dass Jesus der Herr über sein Leben wird und Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Was hindert uns daran, das anzunehmen? Selbst wenn die Schuld noch Teil unseres Lebens ist und wir auch immer wieder Schuld auf uns laden, hat diese Schuld keine Macht mehr über uns. Zumindest nicht, solange wir sie an Jesus abgeben. Ihr werdet die Erfahrung machen, und ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass Schuld Macht hat, dass Sünde Macht über uns hat. Jeden, der schon mal ein schlechtes Gewissen geplagt hat, weiß, wie machtvoll Schuld sein kann. Wenn wir jemanden richtig tief verletzt haben, durch das, was wir gesagt, was wir getan oder vielleicht auch unterlassen haben, oder wenn wir jemanden betrogen haben, dann wissen wir, wie viel Einfluss das auf unsere Gedanken, auf unsere Stimmungen, auf unsere Reaktionen zu anderen Menschen haben kann und damit tatsächlich unseren Alltag und unser Leben bestimmt. Wenn wir uns aber mit unserem Herzen immer wieder Jesus zuwenden und uns an unsere Taufe erinnern, kann diese Macht immer wieder neu gebrochen und abgegeben werden. Wir haben das gestern so deutlich gesehen in diesem Rucksack, den wir dann immer wieder ablegen können, weil sich da Dinge ansammeln. Dieses Abgeben unsererseits ist ein Prozess, den wir lernen und einüben müssen. Manchmal müssen wir etwas ganz oft in unserem Kopf abgeben, bis es schließlich in unserem Herzen auch angekommen ist. Jeder kann heute Morgen auch diese Möglichkeit haben, das noch einmal symbolisch nachzuvollziehen in einer Tauferinnerung, die wir nach der Taufe gemeinsam durchführen möchten. Wir sind auch alle dazu eingeladen, nachher im Abendmahl diesen Schritt des Abgebens, unseres Versagens und unserer Schuld, wie auch die Annahme der Vergebung, zu vollziehen. Wenn wir Jesu Tod für unser Leben in Anspruch nehmen, dann sterben wir mit ihm. Und dementsprechend ist auch die Sünde gestorben. Sie verliert an Einfluss und kann nicht mehr über uns herrschen, wenn wir sie Jesus immer wieder hinhalten und seine Liebe als Herrscher und als höchste Priorität in unserem Leben einsetzen. Wenn Jesus über uns herrscht, dann ist er derjenige, der über uns urteilt. Und sein Urteil ist bereits für uns und das Leben gefällt worden. Gott spricht für uns. Dann ist trotz der Sünde, die in unserem Leben immer wieder geschieht, kein Platz mehr dafür, dass sie uns verurteilt. Die Sünde ist noch da. Sie hat auch noch viel Macht. Aber sie spricht nicht das letzte Wort. Sie spricht nicht das Urteil über unser Leben. Wir können Schuld aussprechen, einander vergeben und ans Kreuz abgeben, weil sie dort bereits bezahlt wurde. So gilt uns, was David schon erahnt hat und was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht hat. Wir haben immer wieder die Chance, unser Herz von Gott bereinigen zu lassen und ihm hinzuhalten, damit er es erneuern wird. Wir müssen Gott nicht wieder Gutmachungen und Opfer bringen, lediglich aber dafür voll und ganz unser Herz hinhalten. Das möchte er haben, um es zu lieben und es zu pflegen und bei Bedarf zu erneuern durch seine Kraft. Amen.